Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einiger Zeit haben wir angefangen, die 10 Gebote Gottes an sein Volk genauer zu untersuchen. Wir haben damals gesagt, dass es mehr als nur Verbote oder auch Gebote sind. Wir haben gesagt, dass es sich bei den 10 Geboten um Worte Gottes handelt, die auch Prinzipien, Ordnungen, Rechtsbestimmungen, Weisungen, Lehren, Zeugnisse und vor allem Bundesbestimmungen Gottes für den Bund mit seinem Volk Israel sind. Nachdem wir letztes Mal die ersten 2 Gebote angeschaut haben, soll es heute um das 3. und 4. Gebot gehen. Zuerst ein paar allgemeine Gedanken. Manche Menschen fragen sich, warum es gerade 10 Gebote sind. Hätten es nicht auch 3, 7 oder 12 sein können? Nun, diese Frage finden wir in Gottes Wort so nicht beantwortet. Aber wir können uns darüber Gedanken machen und einige Schlüsse ziehen. Eine jüdische Auslegung für die Zehnerzahl ist, dass das Zählen mit 10 Fingern gut möglich ist. Und deswegen gilt die Zahl 10 im Judentum auch als pädagogische Zahl, also als Zahl, die man in der Erziehung immer wieder verwendet. Auch ist die 10 im Alten Testament die typische runde Zahl einer Zähleinheit. 3 und 7 sind ebenfalls vielgebrauchte Zahlen der Bibel und interessanterweise ergibt 7 plus 3 10. In diesem Sinne ist die 10 auch eine Zahl, die Vollkommenheit ausdrückt. 10 Gebote sind demnach eine passende Zahl, auf die man die gesamten Bestimmungen des Bundesbeschlusses zusammenfassen kann. Sie fassen einerseits das gesamte Gesetz Gottes passend zusammen, andererseits reichen die 10 Finger gerade aus, um sich die 10 Worte Gottes abzuzählen und zu merken. Interessant ist einerseits die Zehnerzahl in der Auflistung der 10 Gebote, dann ist aber auch sehr spannend, wie in 2. Mose 20, Vers 1 bis 17 Dinge auch 3, 7 oder 12 Mal vorkommen. Liebe Hörer am Radio, ich ermutige Sie, die 10 Gebote einmal daraufhin zu untersuchen, in wie vielen Geboten es um Gott selbst geht und in wie vielen es um Zwischenmenschliches geht. Oder wie oft steht in den 10 Worten, du sollst nicht? Wenn wir auf diese interessanten Zahlenmuster hinweisen, soll das nicht zu willkürlichen gedanklichen Zahlenspielen anreizen. Aber es soll uns darauf hinweisen, dass die 10 Gebote eine kompakte, durchdachte und strukturierte Wiedergabe der Bedingungen sind, unter denen Gott mit seinem Volk in Gemeinschaft leben kann und will. Im ersten Gebot haben wir beim letzten Mal gesehen, dass alles von Gottes Namen Jahwe, der so viel bedeutet wie, dass Gott eben mit seinem Volk ist, ausgeht und dass Gott erwartet, dass Israel nun allein seine Anweisungen befolgt und sich von ihm allein abhängig macht, also keine anderen Götter neben Gott, dem Herrn, hat. Beim zweiten Gebot sahen wir, geht es darum, dass wir unseren Schöpfer nicht auf ein Geschöpf aus irgendeinem Bereich der Schöpfung reduzieren sollen. Es ging also zuerst um das Verhalten und die Haltung Gott gegenüber. In 2. Mose 20,7 lesen wir dann das 3. Gebot und hier wird das Reden thematisiert. Es heißt dort, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Nach dem 2. Gebot, wo es darum geht, dass von Gott kein Abbild gemacht werden soll, welches die Menschen mit den Augen sehen und mit Händen anfassen können, geht das 3. Gebot in dieselbe Richtung weiter. Gottes Volk soll den Herrn nicht vor den Ohren anderer falsch darstellen. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Namen nicht willkürlich gegeben. Man achtete genau auf die Bedeutung des Namens, und das ist etwas, worauf heute vielleicht in manchen Fällen weniger geachtet wird. Um Namen zu geben, sind heute andere Kriterien manchmal wichtiger, zum Beispiel der Klang oder die Länge bzw. Kürze des Namens. Während im Vergleich zum Alten Testament heute nur wenige die Bedeutung ihres Namens kennen, steht im Alten Testament der Name für das Wesen, den Charakter, die Persönlichkeit, den Willen und die Taten einer Person. Wir können sagen, der Name beinhaltet im Alten Testament die Identität des Menschen, der ihn trägt. Wenn Gott Abram umbenennt zu Abraham, verändert sich nicht nur der Klang und die Länge seines Namens, sondern auch die Bedeutung desselben. In 1. Mose 17, Vers 5 heißt es hierzu: Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Abrahams Identität, sein Wesen, sein Charakter und seine Persönlichkeit, alles, was er tut und wofür er steht, ändert sich aufgrund seines Namens. Er soll nicht mehr der kinderlose Ehemann sein, sondern er soll Vater einer großen Menge werden. Wenn der Name heute vielerorts auch nicht ganz den gleichen Stellenwert hat wie zu der Zeit, als Gott am Sinai mit Israel seinen Bund schloss, so kennen wir das doch auch heute bei uns, dass wir mit dem Namen einer Person ihre Identität verbinden. So kommen für die Eltern eines neugeborenen Kindes bestimmte Namen oft in Frage oder eben auch nicht in Frage, weil man eine Person kennt, die diesen Namen trägt. Und man verbindet positive oder negative Eigenschaften mit dem Namen in Bezug auf Personen, die man kennt, die diesen Namen tragen. Gott hat im Alten Testament viele unterschiedliche Namen, die in der Regel jeweils bestimmte Eigenschaften von ihm besonders betonen. Im dritten Gebot wird das Volk Gottes aufgefordert, den Namen des Herrn nicht zu nichtigem auszusprechen. Oder wie es viele wohl von der Luther-Übersetzung her kennen: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Herr, großgeschrieben, haben wir in der letzten Sendung gesagt, ist die Übersetzung für den Gottesnamen Jahwe und bezeichnet eben Gottes Mitsein mit dem Menschen. Der Gottesname Jahwe wird in der Bibel vor allem dann verwendet, wenn das dem Menschen zugewandte Handeln Gottes betont werden soll. Beispielhaft sei hier auf den Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 4 bis 25 und die Befreiung Israels aus Ägypten hingewiesen. Gottes Name Jahwe kommt an anderen Bibelstellen, auch schon bei den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob vor, aber besonders erfahrbar wird Gottes Mitsein in der Befreiung aus Ägypten und der Wüstenwanderung. Wenn Gott es seinem Volk verbietet, seinen Namen zu nichtigem auszusprechen, geht es ihm nicht darum, dass sein Name nie ausgesprochen werden soll. Nach 2. Mose 3, 15 oder 9, Vers 16 und 34, Vers 6 und 7 will Gott sogar, dass sein Name ausgesprochen und auf der Welt bekannt gemacht wird. Man spricht Gottes Namen nicht nur zu nichtigem aus, wenn man Gottes Namen bewusst lästert, auch wenn es da am deutlichsten zu erkennen ist. Gottes Name wird überall da zu nichtigem ausgesprochen, wo der Name Gottes leer, sinnlos, falsch oder boshaft, geh- und missbraucht wird. Damit ist alles gemeint, wo man Gott, seinen Namen oder seine Person aufführt oder nennt, das aber nicht zu Gott passt. Gottes Name Jahwe teilt uns etwas über Gottes Wesen mit, eben dass er derjenige ist, der aus der Gefangenschaft befreit und nun mit seinem befreiten Menschen ist. Der befreite Mensch gehört nicht sich selbst, sondern eben seinem Befreier, Gott, dem Herrn. Somit ist dann auch jeder Gebrauch des Namens Gottes, bei dem es um egoistische und selbstsüchtige Zwecke geht, ein Ausspruch des Namens Gottes zum Nichtigen bzw. Missbrauch des Namens Gottes. Und Gott will, dass wir Menschen seinen Namen brauchen, aber er will, dass wir ihn nicht falsch brauchen. Wir gebrauchen Gottes Namen richtig, wenn wir uns dessen bewusst sind, wer dahinter steht. Den Namen Gottes braucht der Mensch richtig, der in einer Beziehung zu diesem Gott, Gott mit uns, lebt und der seine Entscheidungen von ihm her und zu ihm hin trifft. Denn diese Person wird den Namen Gottes nicht gebrauchen, um am Ende selber besser dazustehen. Sie wird Gott nicht als Ausrede, sondern wenn dann als Begründung für bestimmtes Handeln angeben, und sie wird sich nicht über den Namen Gottes, der ihn selbst geschaffen und beim Namen gerufen hat, lustig machen. Dem Gebot, Gottes Namen nicht zu nichtigem auszusprechen, folgt der Nachsatz: Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Interessant ist, dass hier nicht genau angegeben ist, um welche Art von Missbrauch welche Strafe folgt. Aber für Israel steht fest, dass die Person, die sich gegen Gott vergeht und seinen Namen in den Schmutz zieht, Konsequenzen folgen. Wir erinnern uns an die Situation, in die hinein Gott die 10 Gebote gab. Es war, als er am Berg Sinai mit Israel den Bund schloss. Wenn Israel den Bund, die Gemeinschaft mit Gott, verlassen würde, dann galt der Bundesfluch, den wir in 3. Mose 26, Vers 14 bis 39 und 5. Mose 28, Vers 15 bis 68 nachlesen können. Den Namen Gottes zu nichtigem Aussprechen ist Bundesbruch, weil dann die Identität und Autorität des Gottes abgelehnt wird, dem das Volk gehört und dem es folgedessen zu ehren hat. Auch heute sollen wir als Christen darum bemüht sein, dass der Name Gottes durch uns geehrt und nicht verlästert wird. Nach 1. Timotheus 6,1 sollten die gläubigen Sklaven damals sogar ihre Herren achten, damit so Gottes Name nicht verlästert wird. Es geht im 3. Gebot darum, Gott vor anderen nicht falsch darzustellen, sondern vielmehr Jahwe, seinem Wesen, der Erwähnung seiner Person und seines Namens mit großer Wertschätzung, Liebe und dem gebührenden Respekt zu begegnen. Es geht also auch beim Namen Gottes und beim Gebrauch des Namens Gottes um Gott selbst. Wer mit Jahwe, Gott mit uns, lebt, ist und bleibt sich bewusst, wer Gott ist. Und von dem her auch, wer ich selbst bin. Und wer mit diesem Gott lebt, der macht das in seinem Handeln deutlich. Und so ist auch das 4. Gebot mit dem Namen Gottes Jahwe, der Mittelpunkt des gesamten Dekalogs, der 10 Gebote ist, verbunden. Es geht darum, dass das, was Gott geheiligt hat, in richtiger Weise gebraucht wird. Wir lesen in 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklaven und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieses Gebot ist ein besonderes. Es ist das längste und es ist ein Gebot, das mit einer positiven Aufforderung »Denke an« beginnt, statt mit »Du sollst nicht« oder »Du sollst«. Danach aber folgt doch ein Verbot, welches wiederum das Mitglied des Bundesvolkes betrifft, dann aber über das Volk Israel hinaus, all seine Mitbewohner und sogar die Tiere betrifft. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklaven und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Dieses Gebot gilt dem Volk, mit dem Gott am Sinai seinen Bund schließt. Aus diesem Volk spricht es dann noch eine ganz bestimmte Menschengruppe besonders an. Denjenigen, der wie das 5. Gebot andeutet noch seine Eltern hat, dann aber, wie hier angegeben, schon eigene Kinder, Sklaven und Tiere hat. Wir würden vielleicht sagen, es spricht denjenigen an, der gerade im besten Alter steht. In 2. Mose 31, Vers 16 und 17 sagt Gott, so sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Der Sabbat ist also das Bundeszeichen für den Bund zwischen Gott, dem Herrn und Israel. So wie für den Noah-Bund, der Regenbogen und für den Abraham-Bund die Beschneidung sind, ist die Einhaltung des Sabbattages das Zeichen, durch welches sichtbar wird, ob das Volk Gottes den am Sinai geschlossenen Bund hält oder nicht. Als Ehepaar tragen viele einander entsprechende Eheringe am Finger, vielleicht sogar mit einer Eingravierung der beiden Namen oder des Hochzeitsdatums oder anderer wichtiger Dinge. Dieser Ring, von beiden getragen, macht dem Ehepaar und allen, die den Ring sehen, klar, dass diese zwei Menschen in einem Bund zusammenleben. Zwischen Gott und seinem Volk ist die Einhaltung des Sabbats mit so einem Ehering zu vergleichen. Gott hat Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und nun gehören diese Menschen ihm und sie wollen in Abhängigkeit von ihm leben und die Welt soll das sehen. Im Halten des Sabbatgebotes wird sichtbar, dass Israel zu Gott gehört. Das Sabbatgebot ist eines der heute meist umstrittenen Gebote. Wenn wir an die christliche Gemeinde denken und wissen, dass der jüdische Sabbat in den Wochentagen auf den Samstag fällt, fällt auf, dass sich Christen nicht am Samstag, sondern am Sonntag versammeln und ausruhen. Eigentlich müssen wir uns hierüber nicht aufregen oder verunsichern lassen. Denn wenn wir nicht zum Volk Israel gehören, gehören wir nicht zu dem Volk, mit dem Gott am Sinai den Bund schloss. Und für sie hat er eben den Sabbat als Ruhetag festgelegt. Dennoch hat das Sabbatgebot seine Bedeutung auch für uns. Da wir als Heidenchristen, wie uns das Neue Testament bezeichnet, durch Jesus Christus, dem neuen Bund Gottes, mit Israel und den Nationen angehören, ist die Tradition, am Sonntag zu ruhen, statt am Samstag, für Christen legitim und lässt sich aus dem Neuen Testament ableiten. Im Folgenden seien ein paar Bibelstellen exemplarisch aufgeführt. Nach Markus 16,9 ist Jesus Christus am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, von den Toten auferstanden. Ab diesem Moment heißt der erste Tag der Woche auch Tag des Herrn, eben als Tag, an dem Christus die Sünde besiegte. Dieser Tag des Herrn ist nicht zu verwechseln mit dem anderen Tag des Herrn, den die Bibel kennt, der sich auf den Gerichtstag Gottes bezieht, auf den hier nicht weiter eingegangen wird. Am ersten Tag der Woche, also Sonntag, hält Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 7 die bekannte Miletrede. Also waren Christen in Korinth am Sonntag versammelt. Paulus fordert die Gemeinde in Korinth später auf, dass jeder am ersten Tag der Woche etwas beiseite legen soll, damit die Gabe bereit liegt, wenn er kommt. Und Johannes spricht in Offenbarung 1, Vers 10, wie selbstverständlich davon, dass er am Tag des Herrn im Geist, also in Gemeinschaft mit Gott war, als er die Visionen Gottes schaut. Auch außerbiblisch wird, zum Beispiel in einem Brief von Plinius dem Jüngeren, der von 106 bis 108 nach Christus Statthalter in Kleinasien war und an Kaiser Trajan schrieb, berichtet, dass in seinem Herrschaftsbereich eine Gruppe von Menschen sei, die sich an einem festgelegten Tag früh am Morgen treffen, um Christus Lobgesänge zu singen und die sich verpflichtet hätten, keine Verbrechen wie Diebstahl, Raub, Ehebruch, Untreue und ähnliche zu begehen. Nach dem morgendlichen Lobgesang seien die Menschen auseinandergegangen, um dann am Abend desselben Tages wieder zusammenzukommen, um ein Mahl einzunehmen. Dieser Brief führt nicht aus, an welchem Tag genau sich die Menschen im Herrschaftsgebiet des Plinius trafen. Aber nach dem, was wir im Neuen Testament gesehen haben, lässt sich leicht auf den Tag des Herrn, den Sonntag, schließen. Im 4. Jahrhundert nach Christus dann war das Christentum weit verbreitet und Kaiser Konstantin wurde selbst Christ. Er machte den Sonntag zum Ruhetag für sein ganzes Reich. Gläubige und Ungläubige waren von ihrer Arbeit befreit, Geschäfte geschlossen und alle sollten ein vorgeschriebenes lateinisches Gebet zu Gott beten. Wir halten fest, dass es für das Volk Israel im Alten Testament wichtig ist, dass sie den Sabbat am siebten Tag halten, denn für Israel besteht der Sabbat für ewig als Bundeszeichen. Petrus und Johannes antworten dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 4, Vers 12, für uns heute und auch für jeden Israeliten passend. Dort heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das bedeutet, dass es für den neuen Bund, den Gott zum Beispiel schon in Jeremia 31, 31 ankündigt, für Israel und alle Völker, nur einen Weg gibt, in den Bund mit Gott einzutreten. Und der ist sowohl für Juden als auch für Heiden derselbe, Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus sagt in Markus 2, Vers 27 über den Sabbat, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Nach wie vor ist der Sabbat für den Menschen, der im Bund mit Gott lebt, geschaffen. Aber der Menschensohn ist Herr dieses Sabbattages. Das bedeutet nicht, dass Jesus den Sabbat in seiner Grundbedeutung auflöst. Aber es kann eine Verlagerung, zum Beispiel des Tages, geben. Damit ist nicht ausgesagt, dass der Sonntag der Christen nun der neue Sabbat ist, obwohl wir Christen am Sonntag Ähnliches machen wie Gottes alttestamentliches Volk. Wir ruhen einerseits aus, wir suchen andererseits die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Das vierte Gebot ist eines der wenigen Gebote, die eine Begründung haben. Es heißt, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Sabbat soll für Gottes Volk also eine ähnliche Funktion haben wie der 7. Schöpfungstag. Er steht für Vollendung, für eine Zeit der Konzentration auf das, was Gott getan hat, für eine Zeit ohne Ablenkung durch Arbeit und für eine Zeit der Ruhe in der Gemeinschaft mit Gott. Das Sabbatgebot verweist weiter auf ein geordnetes Verhältnis von Arbeit und Ruhe. An 6 Tagen soll der Mensch seine Arbeit tun. Arbeit ist also etwas Positives. Arbeit ist etwas von Gott Gewolltes. Ebenso ist aber auch die Ruhe für den Menschen etwas, das Gott will. Es ist nicht falsch, sondern es entspricht der Absicht Gottes, wenn der Mensch arbeitet und wenn der Mensch von seiner Arbeit müde wird und Zeit braucht, auszuruhen. Deswegen ist der Sabbat um des Menschen willen geschaffen und von Gott geheiligt worden. Dass der 7. Tag als Sabbattag geheiligt ist, bedeutet, dass dieser Tag zum Ausruhen und zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt ist. Die Ruhe am Sabbat ist für Israel keine Last, sondern ein Privileg. Denn dadurch, dass Gott sie aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat, dürfen sie nun an der Ruhe Gottes teilhaben. So ist jeder gehaltene Sabbat ein stückweises Teilhaben an der ewigen Ruhe Gottes. Hebräer 4, Vers 9 und 10 drückt das für Gottes Kinder bis heute passend aus. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Das ist, was das hebräische Wort für Sabbat, Shabbat, bedeutet. Aufhören, ruhen. So können wir sagen, ist jeder Sabbat, der gehalten wird, für Gottes Volk ein Vorgeschmack der Ewigkeit, in die wir durch unseren leiblichen Tod oder die Wiederkunft unseres Herrn Jesus gelangen. Dort werden wir von den diesseitigen Werken ausruhen und uns an der ungetrübten und nicht endenden Gemeinschaft mit Gott freuen. Wir haben gesehen, dass das Sabbatgebot für Gottes Bund mit seinem Volk Israel große Wichtigkeit hatte, dass sich sozusagen am Halten des Sabbattages zeigte, ob Israel in dem Bund mit Gott lebte oder nicht. Wir haben Jesu Worte gelesen, wo er sagt, dass der Sabbat um des Menschen und nicht der Mensch um des Sabbats willen geschaffen ist. Und wir haben in das Neue Testament geschaut und gesehen, dass für die Menschen des neuen Bundes, die durch Jesus Christus in den Bund mit Gott eintreten, nicht der letzte, sondern der erste Tag der Woche der Tag ist, an dem sie Ruhe, Gemeinschaft mit Gott und anderen Gläubigen suchen. Und dass das von daher kommt, wo der Herr selbst eben den Tod und die Sünde an diesem Tag besiegte, durch seine Auferstehung. Nach wie vor ist der Ruhetag um des Menschen willen geschaffen und das Ruhen, verbunden mit der Gemeinschaft mit Gott und anderen Gläubigen, ist auch heute ein Vorgeschmack auf die ewige Sabbatruhe, in die Gottes Kinder nach diesem Leben eingehen und von all ihren Werken ruhen. Heute haben wir im 3. Gebot Gottes Aufforderung gesehen, seinen Namen nicht zu Nichtigem auszusprechen. Gottes Name soll auf der ganzen Welt verbreitet werden, aber er soll immer als das gebraucht werden, was er ist, Gottes des Allmächtigen Identität. Im 4. Gebot wird Gottes Volk aufgerufen, den Sabbattag zu halten und allen anderen, die bei ihm sind, auch die Möglichkeit einzuräumen, diesen Tag zu halten und so schon hier einen Vorgeschmack dessen zu genießen, was der ewige Sabbat, die ewige Ruhe sein wird, wenn wir in der Gegenwart Gottes von unserer diesseitigen Arbeit, von unseren diesseitigen Werken ruhen. Wir beten. Vater im Himmel, danke für deinen Sohn Jesus Christus und danke, dass du ein Gott bist, der mit uns ist. Bitte hilf uns, mutig von dir zu zeugen und hilf uns auch, in einem geregelten Wechsel von Arbeit und Ruhe dir die Ehre zu geben. Amen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.